Tech und Rara.
Und das war der erste Fehler schon, der oft passiert, weil man sagt, jetzt kommt die Transformation, jetzt verändern wir alles und jetzt wird alles besser. Das ist völliger Quatsch, weil es ist eine Reise und was Schönes ist, wenn Unternehmensführung sagt, wir begeben uns auf diese Reise und wir versuchen, diese Antworten zu finden.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Das fand ich bisher die schönste Äußerung der Führungskraft zu dem Thema. Ja, wir wissen ja auch nicht, was passiert. Wir begeben uns auf diese Reise, ja, und gucken, was passiert. Und das ist halt spannend.
Herzlich willkommen zu Tech und Rara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts. Und in diesem Podcast unterhalte ich mich einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen zu ganz, ganz vielen verschiedenen Themen. Und gemeinsam mit den ExpertInnen versuche ich herauszufinden, wie funktioniert eigentlich deren jeweiliges Fachgebiet, welche Fragen muss man sich da stellen und welche Rolle spielen Technologien da drin. Und diese Woche habe ich mich mit Jörn Hendrik Ast unterhalten. Der kommt aus dem ganzen Bereich agiles Arbeiten, Transformationsprozesse, New Work. Er hat die New Work Heroes GmbH gegründet. Wo es darum geht, sozusagen diese Transformation zu New Work irgendwie zu begleiten. Das Ganze an so einer Heldenreise angelehnt, ist ganz spannend, erklärt er auch alles im Podcast nochmal. Und mit ihm habe ich mich tatsächlich genau darüber unterhalten. Wie sieht eigentlich modernes Arbeiten aus? Wie kommt man dahin? Was brauchen Transformationsprozesse, damit sie funktionieren können? Und vor allen Dingen fand ich das ganz schön, weil wir eben nicht nur auf so einer komischen Framework-Ebene, wir überlegen uns hier so formale Formen der Zusammenarbeit, gesprochen haben, sondern wir haben uns sehr, sehr doll und sehr, sehr stark darauf konzentriert, ja, auch über das den Mensch als Individuum und dessen persönliche Prägungen und alles, was der so mitbringt, ob jetzt das irgendwie die Vorgesetzten sind oder die ArbeitnehmerInnen, das ist erstmal völlig egal. Das fand ich eben so schön, weil es diesen ganzen Prozess so ein bisschen menschlicher gemacht hat. Und Jörn war einfach ein total toller Gesprächspartner. Es war eine sehr, sehr nette Folge. Und ich hoffe, dass sie euch genauso gut gefällt wie mir. Bevor ich euch jetzt aber in die Folge entlasse, sei nochmal gesagt, dass wir in diesem Podcast ja wirklich, wie gesagt, jede Woche mit sehr verschiedenen Menschen sprechen. Das heißt, wenn ihr generell Leute seid, die sich für Dinge interessieren, die verstehen wollen, wie etwas funktioniert und welche Fragen man sich darin stellen muss, also das Mögen auf so Themen rumzudenken und sich da so ein bisschen reinzunörden, dann hört auch gerne mal in die anderen Folgen rein. Ich glaube, dass da was dabei sein könnte, was für euch interessant ist. Und das kann man einfach nie oft genug sagen. Also checkt auch gerne mal die anderen Episoden aus. Da sind bestimmt Themen dabei, die euch interessieren. Macht einfach Spaß, sich immer wieder in was Neues reinzufuchsen. Das ist auch der Grund, warum wir das hier machen, weil wir daran so einen Spaß haben. So, genug geredet. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Okay, dann herzlich willkommen zu Tech und Rara und vor allen Dingen herzlich willkommen Jörn Hendrik Ast. Schön, dass du da bist.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Moritz.
Ja, ich freue mich sehr auf das heutige Thema. Wir haben ja schon so ein bisschen im Vorgespräch gesprochen und da kriegt man ja mal einen ganz guten Eindruck über das, was so die Folge vielleicht mit sich bringen wird. Ich habe mir aber was Neues überlegt, bevor ich jetzt den Leuten erkläre, was für ein Thema ist. Und zwar, so TikTok-mäßig, Aufmerksamkeitsspanne sehr kurz und vielleicht haben Leute auch nur Bock, nur 3 Minuten zuzuhören. Und das ist tatsächlich genau die Maximaldauer für ein TikTok, dass du maximal 3 Minuten machen kannst. Und ich habe mir gedacht, wir machen jetzt so ein ganz kurzes Schnellfrage-Interview. Also wirklich so einmal, ich habe noch ein Arbeitsziel, das ist mir heute Morgen, hatte ich die Idee, deswegen ist noch alles sehr unausgereift, aber wir probieren das jetzt einfach. Das TikTok-Interview, das gehetzte Interview, was auch immer. Ich stelle dir jetzt gleich 15 Fragen und die beantwortest du und zwar so schnell du kannst. Also einfach irgendwas raushauen, irgendwas sagen und dann verwerten wir das. Und daraus könnten wir nämlich am Ende zum Beispiel auch einen TikTok machen oder was auch immer. Und man kriegt erstmal direkt einen Eindruck, wer du bist. Und das finde ich eigentlich, glaube ich, so eine ganz schöne Idee. Bist du dafür bereit?
Ich bin aufgeregt.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen assoziationsspielmäßig. Genau, also einfach nicht viel denken, einfach sagen. Erste Frage ist auch ganz einfach, wie heißt du?
Jörn Hendrik Ast.
In einem Satz, was machst du beruflich?
Ich bin Unternehmensberater im Grunde für New Work.
Was ist dein liebster Podcast?
Das ist mein eigener, ganz egoistisch.
Wie heißt der, ganz kurz?
Der New Work Heroes Podcast.
Genau. Welchem Hobby gehst du gerne nach?
Ich liebe es zu kochen.
Und was fasziniert dich generell?
Immer wieder neue, aufregende Themen, sei es Gesundheit, sei es arbeitsbezogen, Technik, Technologie.
Und was findest du richtig doof?
Die aktuelle Spaltung durch Populismus in verschiedensten Bereichen, sei es Politik und Gesellschaft.
Wie hoch ist deine tägliche Bildschirmzeit?
Viel zu hoch. Das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber es liegt wahrscheinlich bei 9 Stunden.
Was bedeutet für dich Arbeit?
Arbeit ist die Erfüllung der eigenen Kompetenzen und auch Wünsche, um ja, sich selbst zu verwirklichen.
Wo arbeitest du in der Regel?
Aktuell leider an meinem Schreibtisch mit Blick auf meinen Innenhof. Es wäre schöner, wäre es ein cooler Coworking Space.
Wie arbeitest du am liebsten?
Mit einem Netzwerk aus ganz wunderbaren Expertinnen, FreelancerInnen und UnternehmerInnen, immer an neuen spannenden Projekten.
Wer hat dafür gesorgt, dass du heute das tust, was du tust?
Das war ich schon selbst. Und zwar mit viel Schweiß und Scheitern und Lernen und immer wieder aufstehen.
Dein letztes Computerspiel?
Das war, wie heißt das noch? Das Assassin's Creed, diese Wikinger-Edition. Leider nicht richtig reingekommen.
Konsole oder PC?
Oh Gott, ich habe noch nicht mal einen PC. Ich habe eine PlayStation 2, also Konsole.
Ja, Konsole. Was sollte man auf keinen Fall zu dir sagen?
Du bist langweilig und mich interessiert nicht, was du gerade erzählst.
Letzte Frage. Vervollständige den Satz. Du bist ein guter Typ, weil?
Ich bin ein guter Typ, weil es Spaß macht, mit mir zu sprechen, zu kochen und Zeit zu verbringen.
Okay, ja, vielen Dank. Das war sozusagen das erste Mal, dass ich diese Form gemacht habe. Ich fand das aber ganz, ganz gut, weil du bringst die Leute echt in Schwitzen. Und ich stelle mir das sehr unangenehm vor, wenn keine Reaktion auf das kommt, was man sagt, ne?
Ja, vor allen Dingen habe ich gerade erzählt, wie lang es gestern noch war. Dann habe ich mir überlegt, ob ich die Aufnahme bitte darum zu verschieben. Und dann muss ich ja gleich so performen. Aber ich hoffe,
geschafft. Ich bin mal gespannt, das werden wir im Schnitt, ja gerne, gerne, das werden wir im Schnitt dann rausfinden, ob wir die 3 Minuten eingehalten haben.
Aber das Unternehmensberater für New Work, das ist schrecklich. Das müssen wir unbedingt, das muss ich gleich richtig stellen.
Das korrigieren wir jetzt im Laufe des Podcasts. Würde ich sagen. Genau, aber vielleicht ist jetzt auch schon ein bisschen klar, worum es heute geht. Es geht ja im weitesten Sinne um New Work und sehr konkret geht es so ein bisschen um die Frage, also ne, wir haben ja so ein bisschen gesprochen und du hast mir so ein bisschen erzählt, bei dem, was du machst, geht es halt viel darum, irgendwie Transformationen in Unternehmen umzusetzen, hin zu agilerem Arbeiten, Und das ist, also, ne, wenn man so Unternehmensberatung hört, dann hat man auch mal relativ schnell irgendwelche Klischees im Kopf. Dann kommt da jemand, sagt so und so, macht ihr das jetzt? Dann gibt es 2 Workshops und dann wird das alles umgesetzt und meistens klappt es nicht. So ist ja so die Denke. Und du hast auch gesagt, was dich halt am meisten interessiert, ist die Frage, was braucht es eigentlich, damit solche Transformationsprozesse irgendwie funktionieren? Das ist ja heute unser Thema. Und vielleicht machen wir erstmal mal so ein bisschen Groundwork, weil New Work ist ja so ein Begriff, der geistert irgendwie total lange ja schon rum. Und deswegen würde ich eigentlich ganz gerne erstmal von dir wissen, was für dich eigentlich New Work überhaupt ist. Also was bedeutet für dich eigentlich der Begriff? Weil da haben irgendwie viele Leute sehr unterschiedliche Vorstellungen, habe ich das Gefühl.
Ja, absolut. Es ist vor allen Dingen auch ein deutscher Begriff, ne? Also wenn man ins Ausland guckt oder ins englischsprachige, in die englischsprachige Projektwelt, in die wir ja oft reingezogen werden, jetzt auch immer anfassbarer durch unsere Remote- und Hybrid-Work-Welt, ist das gar kein Begriff, was seltsam ist, weil der Erfinder dieses Begriffs, der Friedrich Bergmann, ein Ethiker-Philosoph, kann sagen Arbeitsphilosoph, der gewirkt hat in Flint in den USA, hat das Institute of New Work gegründet. Es ist, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, sondern ich würde sagen, es ist ein Begriff, der so aus dem Bereich Organisationsentwicklung und dem Arbeitsbegriff prägt, aber auch so die Start-up-Welt und die Coaching-Welt. Also das ist schon auch genuin, dass UnternehmensentwicklerInnen nutzen, um Methoden einzuführen oder über die Veränderung von Führung zu sprechen oder aber auch Mitarbeiterbindung, Social Recruiting, Employer Branding. Also das hat ganz, ganz viele Facetten. Ich würde, wenn du mich jetzt gerade nach meiner persönlichen Einschätzung fragst, das hast du getan, Entschuldigung, in heißen Brei geredet, dann würde ich sagen, für mich ist New Work vor allem auch das Absetzen einer Einstellung zu wirtschaften, die wir uns heute so nicht mehr leisten können. Also der reine Stakeholder-Bezug und die Gewinnmaximierung um jeden Preis ist so nicht mehr tragbar, haltbar in der Weltwirtschaft, nicht für die ökologischen Ressourcen, aber auch für die menschlichen. Und dadurch, dass wir Menschen mit immer komplexeren Arbeitsabläufen uns beschäftigen, also wir sind ja aktuell in der 4. industriellen Revolution der digitalen und steuern auf die 5. hinzu. Da geht es um, da geht es um künstliche Intelligenzen und um die Anwendung der Daten, wie wir sie in Zukunft nutzen, ja. Und da brauchen wir andere Formen der Zusammenarbeit. Und diese rein Stakeholder-basierte, gewinnmaximierende Art und Weise strukturiert auch Konzerne, Unternehmen in einer Art und Weise, die einfach nicht mehr, die ist nicht mehr funktionabel. Wir müssen schneller reagieren, wir müssen in kürzeren Iterationen reagieren. Und da hilft New Work schon, weil es nämlich um die Zusammenarbeit der Menschen untereinander geht. Und für mein Arbeitsfeld im Speziellen halt auch um die Persönlichkeitsentwicklung und die Arbeit mit Führung.
Das finde ich ganz spannend, weil du hast ja gerade in dem Schnellfrage-Interview da gesagt, dass Arbeit für dich die Erfüllung der eigenen Kompetenzen ist. Und ich finde, das verdeutlicht eigentlich ganz gut das, was du gerade gesagt hast, ne? Auf der einen Seite hat man eben bei New Work natürlich die Art, wie wollen wir arbeiten, und diese alte Organisationsform mit, es gibt Stakeholder, wir wollen einfach unseren Gewinn maximieren, da geht es ja null um die Erfüllung der eigenen Kompetenzen oder der eigenen Fähigkeiten, sondern da geht es ja wirklich eher immer um was Externes. Und ich habe das Gefühl, aber da korrigiere mich da auch gerne, dass es bei New Work schon darum geht, diese intrinsische Motivation stärker in den Vordergrund zu heben. Kann das denn funktionieren? Ja. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, ne, du hast ja auch relativ große Kunden, die du berätst und die du coachst. Wenn ich jetzt so ein Riesenunternehmen, nehmen wir jetzt mal irgendeins, ich weiß gar nicht, ob du für die arbeitest, aber SAP ist jetzt wirklich nicht klein. Wenn du jetzt sagst, okay, es geht hier darum, New Work, ihr sollt eure Unternehmensstruktur ändern und es geht darum, dass ihr alle irgendwie intrinsisch an dieser ganzen Sache hier arbeitet und euch hier, ne, also den Mensch auch in den Vordergrund zu nehmen. Ist das vereinbar mit einem Unternehmensziel, bei einem Unternehmen so einer Größe, dann irgendwie 3000 Leuten das irgendwie möglich zu machen und die halt auch als Individuen zu betrachten?
Wir tun es ja sowieso. Also spätestens in den MitarbeiterInnen-Gesprächen und in direkten 101s oder Heads-up-Meetings oder whatever, sprechen wir sowieso schon über die eigenen Bedürfnisse, und die drücken wir auf professioneller Ebene immer aus in Gehaltserhöhung, Beförderung, auch in agilen Zeiten gibt es Rollen und die Frage, wie wir uns befördern, oder auch die Befindlichkeit des Teams, wenn wir zum Beispiel so Dinge machen wie eine Retrospektive. Also im Agilen gibt es ja eine Sprint-Sicht auf die Arbeitswochen sozusagen, sprintet man in 2 Wochen und am Ende steht immer eine Retrospektive. Und bei den Führungsriegen wird dann sowas auch gemacht in Form von Coachings und Weiterbildung und Co. Also die Unternehmen, die sich mit agilen Arbeitsweisen beschäftigen, dann SAP ist ja ganz klar als Konzern so groß, dass es nicht mehr um kleinere Prozesse geht, wo sagt, der Chef spricht zu seinen Mitarbeitenden. Da wird das sowieso schon getan, und man müsste es dann einfach richtig tun. Also das ist dann so meine Antwort auf deine Frage. Und da wirklich zu sagen, wir akzeptieren, dass hier jeder auch eigene Bedürfnisse hat, und bringen das einfach in Einklang. Ja? Das heißt, wir schaffen dafür Raum. Und in den meisten Fällen sind Friktionen und Streitigkeiten, die dazu führen, dass die eine Abteilung nicht mit der anderen spricht oder im Team stunk ist und die Führungskraft Probleme hat, liegt an persönlichen Themen. Ja? Und die wiederum liegen an ganz persönlichen Problemen. Da spricht dann jetzt der Coach aus mir, wo es auch um Persönlichkeitsmerkmale geht, wo es meistens darum geht, dass Verletzungen bestehen aufgrund von Vertrauensmissbrauch oder Verlust, die dann wiederum auch einzeln betrachtet werden müssen. Also Emotionen am Arbeitsplatz spielen eine ganz große Rolle, weil wir sind keine halbe oder Viertelmenschen, die irgendwas zu Hause lassen und Co. Also in den 60er, 70er Jahren hat man das noch ganz klar so geglaubt. Da wurde sich streng gesiezt. Da hat man gesagt, stellen Sie sich nicht so an oder jetzt seien Sie doch mal professionell. Ja, aber das muss sich ändern, ganz klar.
Vielleicht nochmal so ein bisschen zum Verständnis, also dann gehe ich danach nochmal näher darauf ein. Das heißt, wie läuft denn das normalerweise ab? So, du hast ja gesagt, das ist irgendwie auch immer eine Mischung aus, auf der einen Seite natürlich eine Beratung, aber dann eben auch Coaching. Nehmen wir mal irgendeine fiktive Firma, weiß nicht, die Pokémon AG, so, ich glaube, die gibt es sogar wirklich, aber egal. Ne, du kommst irgendwo hin und dann ist da eben das Bestreben, wir wollen jetzt hier agilere Arbeitsmethoden einführen, und das irgendwie machen. Also kann ja auch sagen, Scrum oder irgendein Framework. Wie gehst du denn dann oder wie sollte man denn dann vorgehen als jemand, der sich jetzt damit beschäftigt, der dafür verantwortlich ist, das einzuführen? Das muss ja auch nicht immer jemand Externes sein.
Ja, absolut. Also die meisten Unternehmen werden auch schon verschiedenste Transformationsprojekte gelauncht haben in den letzten Jahren. Also um da dann komplett abzudriften in die Anglizismen, da geht es um Scaled Agile Teams oder OKRs oder irgendeine Form von Neubetrachtung der Unternehmensziele und der Art der Zusammenarbeit. Und das kann man entweder technologiegetrieben machen. Also man kann zum Beispiel sagen, wir führen jetzt hier eine Form an Ticketing-System ein und wollen wollen irgendwie Continuous Integration und Development machen. Also wir wollen automatisiert testen und immer wieder Release. Ja, als digitales Unternehmen ja absolut wichtig. Da warte ich nicht auf irgendeinen Big Bang Release alle halbe Jahr oder in zwei Jahren, sondern ich strukturiere mich ja. Der längste Zeitraum heute, den wir in Konzern oder in Unternehmens Strukturen haben, ist ein Quartal. Ja, also natürlich Stakeholder und einfach auch alle Kunden draußen wollen eine Idee haben, wo die Vision in einem Jahr oder zwei Jahren auch hingeht, ja, und auch Prognosen haben, aber eigentlich können wir nur in einem Quartal vorausschauen, was auch übrigens schlau ist. Also das können wir auch ganz persönlich, können wir nicht mehr. Wir hören zwar große Visionen und Ideen, aber eigentlich können wir dann nicht vorausschauen. Das war der erste Fehler schon, der oft passiert, weil man sagt, jetzt kommt die Transformation, jetzt verändern wir alles und jetzt wird alles besser. Das ist völliger Quatsch, weil es ist eine Reise und also was Schönes ist, wenn Unternehmensführung sagt, wir begeben uns auf diese Reise und wir versuchen, diese Antworten zu finden. Es gab mal einen sehr schönen Transformationsvorhaben von der Indiba, der Bank, die von der Brand 1 begleitet wurde. Oh, falscher, wollen wir jetzt nicht andere Redaktion nennen, aber ganz spannend.
Nein, Quatsch, alles gut, Brand 1 finden wir cool, also von daher.
Sehr gut. Aber das war eine ganz spannende Betrachtung, weil die über zwei Jahre mal diese Transformation begleitet haben und den CEO, der dann zu Wort kam, sagte dann auch so, und das fand ich bisher die schönste Äußerung der Führungskraft zu dem Thema, ja, wir wissen ja auch nicht, was passiert, wir begeben uns auf diese Reise, ja, und gucken, was passiert. Und das ist halt spannend. Also statt zu sagen, jetzt sind sie hier, die großen Top-1-Beratungen und hier haben wir viele Coaches, Ladies and Gentlemen, ready to transform. Das wird halt nicht funktionieren. Die meisten Konzerne denken halt so. Ich muss dazu sagen, ich habe wirklich ein paar ganz tolle Kunden gehabt in den letzten Jahren, die das auch anders betrachtet haben. Da können wir auch gerne drüber reden. Aktuell bin ich bei Adidas in einem großen Transformationsprojekt und da, weil die halt international arbeiten und mit ganz vielen Tech-Hubs auf der Welt arbeiten, also da habe ich wirklich Calls, wo ich die indischen Kollegen zusammen mit den kolumbianischen, obwohl, naja, das ist schwierig von der Zeitzone, aber die indischen Kollegen mit den rumänischen Kollegen, den italienischen Kollegen und den Kollegen aus Herzogenaurach, den deutschen Kollegen. Und das muss ich sagen, wird so als, das ist ein Maturity-Modell. Also es geht so um den Reifegrad von Teams und wo, was es noch zu tun gilt. Und das ist eigentlich ganz schön. Passt auch so zu dieser Sportmentalität von Adidas, also dieses so, ne, ein Achiever-Modell, dieses so von Crawl über Walk, über Run, über Fly. Also ist tatsächlich ein schönes Modell, was sie selbst entwickelt haben. Und das finde ich toll, statt blind irgendwelche Methoden zu führen, sagen wir, aha, wir nehmen uns was zusammen, wir bauen das, was für uns passt, für unsere Organisationskultur.
Ja, das ist wirklich cool. Ich finde das ganz spannend, was du gerade meintest mit dem Thema, ne, es ist eine Reise und wir fangen die irgendwie an und wir gucken, wohin es geht, weil du gerade meintest, dass das halt in vielen Köpfen dann immer nicht passiert und die denken, wir machen jetzt diese Transformation und danach haben wir es. Und ich glaube, das ist ja auch ein sehr menschlicher Ansatz, ne? Also wenn man jetzt mal so an, ich will jetzt anfangen, Sport zu machen, dann gehe ich jetzt halt zum Sport und dann mache ich das. Und dann ist easy und dann halt auch nicht dieses Empfinden dafür zu haben, dass solche Gewohnheiten, ich meine, letzten Endes ist doch eine Transformation auch nichts anderes als eine Gewohnheit, oder nicht? Also es ist halt eine Gewohnheit von sehr vielen Leuten darüber, wie sie zusammenarbeiten, aber eigentlich ist es doch nichts anderes, als wenn ich mir jetzt das Rauchen abgewöhnen möchte zum Beispiel. Wobei, das ist ein bisschen ein falsches Beispiel, weil ich mir eher was angewöhnen möchte. Also das tägliche Joggen, so, das ist doch eigentlich, also vielleicht ist auch so als der Coach in dir, müsste doch eigentlich da eine Parallele sehen.
Ja, absolut. Und natürlich, ganz genau. Also es geht um die Stand-Up-Dailies, oder Daily Scrum und Stand-Ups. Also 15 Minuten jeden Morgen trifft man sich und redet, was habe ich gestern gemacht, was steht heute auf der Agenda und wo brauche ich Unterstützung? So die klassischen Daily-Fragen. Ja, und die immer wieder zu proben und immer wieder reinzugehen und es immer wieder zu machen. Ich habe viele Kolleginnen, mit denen ich dann arbeite, die sagen, ich kann nicht mehr. Dieses ganze, diese Meeting, wir haben so viele Meetings und ich muss da immer reingehen. Also diese es ist dann auch, es kommt so auch eine Ermüdung irgendwann. Das Interessante ist, diese Ermüdung kommt aber auch nur dadurch, weil ich mir das Joggen angewöhne, aber auch noch zum Fitnessstudio gehe, ja, und auch noch schwimmen gehe, weil ich nämlich noch die Strategiesitzung aus der Geschäftsführung mit habe, weil ich auch noch alte Meetings mit den Kollegen aus der aus Marketing mache, die nicht agil arbeiten und so weiter. Also ich oft ist es on top. Also ich gehe joggen und werde agil und gesund, ja, und mache aber auch noch den ganzen anderen Krempel mit. Und das ist natürlich sehr anstrengend. Also das ist zu viel. Und da bin ich oft auch jemand, der also ich hab das mal bei den Kollegen gemacht, als wir bei dem Strom wieder Yellow war das. Und also ich bei den Beispielen, die ich jetzt nenne, kann ich auch offen drüber reden, weil die teilweise auch offene Reviews machen zum Beispiel. Also das fand ich ganz toll bei Yellow. Die haben wirklich auf Facebook Anzeigen geschaltet und gesagt, liebe Kunden, die unsere Energiedienstleistung nutzen, wir transformieren uns mit verschiedensten Ideen zur Elektromobilität. Das ist jetzt gerade die neue Revolution. Wir wollen euch eure Meinung dazu wissen. Das war eine Innovationsabteilung, die ich zusammen beim Stefan gemacht habe. Und wir haben tatsächlich dann Kunden eingeladen und uns von dem Feedback geholt. Insofern kann ich offen darüber reden. Und das Spannende war, bei einigen Abteilungen war es halt so, dass da auch Kolleginnen waren, die auch schon ein bisschen älteren Semesters waren. Übrigens ganz wichtiges Thema, die halt ihr Leben lang anders gearbeitet haben und da einfach auch gefragt haben, müssen wir das so machen? Müssen wir jetzt immer wieder diese neuen Meetings haben? Und man könnte dann mal sagen, bei den jüngeren Kollegen, die kriegen das ja gut hin. Nee, auch nicht. Also da war auch ein paar Werkstudenten, die dieselben Fragen gestellt haben. Und es ist auch okay, diese Fragen zu stellen, weil auch erst das Gesetz im Scrum, wenn es dem Team nicht nützt und wenn wir dieses leichtgewichtige Framework, was eigentlich dazu dient, schnell auch ins Lernen zu kommen und in die Umsetzung zu kommen, uns nicht hilft, dann machen wir es nicht mehr. Ja, also eine Marketingabteilung, die Inhalte oder eine Content-getriebene Abteilung, die sozusagen YouTube-Videos entwickeln und Co., also eine Redaktion quasi, so wie es bei euch auch, muss vielleicht gar nicht nach Scrum arbeiten. Und es macht auch keinen Sinn, dann irgendwie 3 Stunden Plannings zu machen und Jira-Tickets auszufüllen, User-Stories zu schreiben, wenn ich gar keinen Code schreibe. Ja, also warum soll ich ein Tool nutzen, was EntwicklerInnen eigentlich nutzen, wenn es mir gar nicht nützt?
Ja, total. Also vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen stärker rein in dieses Thema, weil das finde ich ganz spannend. Wie unterscheidet man denn dazwischen? Also weil, ne, Scrum, ich finde den Vergleich zum Joggen gehen ganz gut. Weil ich glaube, wir sind uns alle einig, 2-3 Mal die Woche Joggen gehen ist eine sehr gesunde Sache. Und das ist ja zumindest in vielen Bereichen so, dass ja Scrum eigentlich einen ähnlichen Effekt hat. Dass es erstmal ein bisschen unbequem ist, weil es halt einen zwingt, eine gewisse Disziplin, auch eine gewisse Struktur einzuhalten. Aber ja, auf lange Sicht Dinge strukturiert, damit auch sehr viel Stress nimmt, habe ich zumindest das Gefühl, weil du eben nicht in, wie machen wir das, sondern es gibt einfach eine Person, die ist dafür verantwortlich und dann hat man den Sprint und dann weiß man ziemlich genau, an welcher Struktur man sich halten kann. Also wie unterscheide ich denn, wenn jetzt so meine MitarbeiterInnen oder KollegInnen irgendwie sagen, das finde ich irgendwie blöd, ich habe keinen Bock immer auf diese ganzen Meetings. Wie unterscheide ich jetzt, ist das gerade ein, es macht vielleicht wirklich hier keinen Sinn oder es ist ein, ich habe keine Lust, weil es irgendwie unbequem ist und ich möchte lieber bei dem bleiben, was bequem ist. Und wie du schon sagst, wahrscheinlich ist das auch ein Ding, das trifft sowohl Ältere als auch Jüngere gleichermaßen, aber weiß ich nicht, das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen.
Das war jetzt zwei Fragen. Mega. Okay. Ja, mega wichtig. Also ich nehme es mal als Fragenkomplex mit, dass du die gilt es wirklich auch mit erfahrenen Coaches und Moderatorinnen zu arbeiten, ja. Also das kann ich nicht anders sagen. Also das wird ein Teammitglied, was dann als Scrum Master abgestellt wird, nicht alleine lösen können, wenn man sich innerhalb des Systems befindet. Ich würde sogar so weit gehen, in so eine Metaebene zu gehen, dass ich sage, ich als freiberuflicher sozusagen Agile Coach in dem Umfeld oder auch Berater für diese Transformationsprozesse habe eine Halbwertszeit. Also ich bin irgendwann so eingenommen von der Organisation, dass ich nicht mehr richtig helfen kann, weil ich bin conflicted, ich bin voreingenommen. Ich habe das Team begleitet. Ich habe gesehen, wie sie durch die ganze Pandemie gekommen sind, von Homeoffice, Lockdown und Co., ja, wo ich auch zum Teil ganz andere Jobs auch als wirklich als Coach und als offenes Ohr und Co. auch geleistet habe. Es war ganz wichtig, dass es da jemanden gab, der mit den Teams redet und auch intensiv mit den Teams redet. Und da bin ich manchmal an einem Punkt, wo ich sage, so, jetzt bin ich auch, manchmal bin ich auch richtig wütend. Ja, dann sage ich so, verdammt, warum sieht das Team an der Stelle nicht, dass sie genau das machen sollten? um sich zu öffnen oder um hier mehr Transparenz zu schaffen und Co. Und da ist es teilweise dann manchmal so, dass man auch rotieren sollte. Also ich finde, Scrum Master und Coaches, die in solchen Organisationen auch Festangestellte, die Teil des Teams sind, da sollte es auch eine Form von, auf jeden Fall eine Supervision, das halte ich als für absolut wichtig, dass man eine Möglichkeit hat, in einem neutralen Raum darüber zu sprechen, was man tut. Das macht ja jeder Psychoanalytiker und Psychologe, ja, der Klientinnen hat, dass man sich dann Rat holt. Ja, das ist sogar Teil des Berufs Ethos. Yeah. Also man kommt ohne Supervision gar nicht weiter. Und das ist bei Coaches dasselbe. Also würde ich dringend raten, und um jetzt auf deine Frage zu antworten, ich versuche natürlich genau das, zu sagen, liebes Team, ihr habt mir gesagt, ihr habt, und das ist ein ganz tolles Beispiel, ihr habt ganz viel Stress von außen. Immer kommen irgendwelche Anfragen mitten im Sprint. Man kennt das vielleicht, wenn man so Richtung Frontend guckt, man baut schöne Websites, ja. Und dann sagt der Vorstand, er will aber, dass dieses Logo noch ein bisschen weiter nach rechts soll. 2-3 Pixel nach rechts. So ein klassisches Beispiel für Micromanagement, ja. Und im Agilen würde man sagen, ja, Freunde, wir haben aber hier unser Backlog, also die Arbeit, die wir tun sollen das Sprint-Backlog für die 2 Wochen, die wir hier sprinten, schon voll, die haben wir bestätigt, und wir respektieren den Scrum-Flow, das Team kann keine neuen Anforderungen annehmen. Selbst wenn der Vorstand sagt, das Logo soll 2 Pixel nach rechts. Jetzt ist es aber oft so, dass das vom Team so wahrgenommen wird, dass immer wieder andere Anfragen mit reinkommen. Und da habe ich mit dem Team, das ist ein echtes Beispiel, habe ich mit dem Team gesagt, so, dann machen wir das jetzt mal so, wir setzen uns mal hin und wir schreiben das mal auf. Lass uns diese extra Anforderung mal, kannst du mal nennen. Also KDMs, ja. Dieses so, kannst du mal eben was ändern. Und dann gucken wir mal am Ende des Sprints, wie viele sind denn, kannst du mal. Und dann haben wir das analysiert und festgestellt, dass das Team sich selber im Weg steht und diese Anforderungen selber rein. Und das heißt, da braucht es gar nicht den Vorstandsvorsitzenden, der sagt, das Logo muss 2 Pixel nach rechts, sondern das Team selbst hat sich immer wieder hervorragend behindert, reingeredet, die Anforderungen diskutiert, die eigentlich klar waren. Und das ist dann der Moment, wo ich sage, so, und dafür brauchen wir jetzt bitte eine Retrospektive, dafür brauchen wir jetzt bitte Daily Stand-Ups und dafür brauchen wir bitte diese Transparenz, die eben ein Framework wie Scrum bringen kann. Spannendes.
Das finde ich ein total geiles Beispiel, tatsächlich. Weil zum Beispiel, ich habe mir irgendwann angewöhnt, ich schreibe mir jeden Morgen eine To-Do-Liste, was ich am Tag machen muss. Und früher habe ich diese To-Do-Liste nicht, das hört sich voll dumm, aber nicht respektiert. Also ich habe einfach ständig Sachen dazugeschrieben, ich habe irgendwie dann gewisse Dinge nicht gemacht, weil ich dann andere, und dann habe ich immer das Gefühl, scheiße, ich arbeite voll unstrukturiert, keine Ahnung. Und irgendwann habe ich aber angefangen zu sagen, das steht da drauf, und alles, was, genau wie du sagst, mit diesem kannst du mal, was ich, ne, wenn ich es heute noch schaffe, cool, wenn nicht, steht's halt für morgen drauf. Und dadurch, dass ich angefangen habe, mich selber an diesen Workflow zu halten und den zu respektieren, war auf einmal ganz klar, okay, der Stress, der vorher da war, der kam halt auch aus mir selbst raus. Und ist das vielleicht auch wir haben ja auch als Überthema immer die Frage, was was es braucht, damit diese Transformation gelingt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein ziemlich gängiges Phänomen ist, dass MitarbeiterInnen in einem Transformationsprozess, wenn sie irgendwie negative Emotionen da verspüren, dass sie die eigentlich immer nach außen legen. Also mal sagen, das ist, weil die wollen immer das. Das ist immer diese Meetings, alle wollen immer irgendwas von mir. Ist das vielleicht ist das ein wichtiger Punkt, dass man immer erstmal bei sich selbst guckt und dann nach außen? Ist das so ein typisches Phänomen, was du häufig wahrnimmst?
Absolut. Ganz, ganz toller Punkt, weil das ist ja genau das, was so einen Reifegrad in diesen ganzen New Work Gesprächen, Diskussionen, Transformation, Veränderung wirklich der eigentliche Punkt ist. Ja, da, so sind wir auch eingestiegen. Und also was soll ich sagen? Eine Streitkultur, Gesprächskultur, Unternehmenskultur, Teamkultur, die es zulässt, dass ich in diese Realisierung komme, also sagen kann, wir haben jetzt ein halbes Jahr an diesem Projekt gearbeitet, haben echt viel Geld auf den Kopf gehauen und festgestellt, wir haben nicht dem Kunden nicht richtig zugehört. Wir haben zwar die Meetings gehabt, wo wir den Kunden eingeladen haben hatten die Möglichkeit, aber wir haben gemerkt, wir waren zu voller Ideen und ambitioniert, wir haben das Eis selber kaputt gemacht. Das ist auch der Hauptgrund, warum Projekte scheitern, weil wenn nicht richtig zugehört wird. Und das ist natürlich auch darauf zurückzuführen. Und es fängt im Kleinen an. Ich traue meinem Vorgesetzten nicht zu sagen, dass ich mich nicht wohlfühle damit und dass ich das für sinnlos halte. Komm in die Ablehnung, innere Kündigung irgendwann und mach nur noch Dienst nach Vorschrift. Und das ist Ja, das ist fatal. Ja, also das ist auch, das geht dann genau in die Richtung, wo ich auch als Karrierecoach sehr lange gearbeitet habe, dass ich sage, so, was sind denn deine Kompetenzen und was willst du denn überhaupt tun? Weil die Frage, die sich ja stellt, ist auch, bist du überhaupt richtig? Und da gibt es natürlich, also es gibt so den klassischen Weg, nämlich als Entwicklerin kann ich ja sagen, okay, ich mag das Projekt nicht, ich gehe halt irgendwo anders hin, ich krieg sowieso einen Job, wo ich will. Das hat aber oft was mit Gewöhnung zu tun und Co. Oder ich sag halt, ey, ich mache mich selbstständig. Dann brauche ich den ganzen Führungskram nicht mitmachen und muss mich nicht stressen lassen oder so. Aber das ist auch nicht die Lösung. Die Lösung ist ja, genau wie du sagst, bei sich auch zu schauen und zu gucken, warum triggert mich das denn? Und jetzt kommen wir wirklich in Themen, da kommen wir auch in psychologische Themen, die aber total Sinn machen. Ich sage, welche Verletzung bringe ich denn mit an den Arbeitsplatz? Zum Beispiel, ich bin so ein Typ, man könnte jetzt sagen, großes Ego, sehr selbstbewusst. Weil ich da sehr, sehr auch feinfühlig dran arbeite. Ja, ich bin sehr selbstbewusst und ich bin auch extrovertiert, definitiv. Was mein Ego angeht, sicherlich, ist das habe ich wie jeder andere Mensch. Würde aber sagen, mein großes Thema ist halt die Anerkennung. Ja, das heißt, ich habe mich total natürlich gefreut, hier eingeladen zu sein. Ich liebe es sozusagen, dass mein Rat gefragt wird. Das ist auch Teil meines Berufsprofils und auch meiner gesamten Karriere. Und da ist die Frage, wo kommt das her? Und das kommt natürlich aus der Kindheit. Das kommt natürlich aus Themen, mit denen ich früher zu tun hatte. Habe ich gerade noch eine Coaching-Ausbildung gemacht im letzten Jahr, wo ich auch dachte, ach was, das lief ja alles gut und meine Kinder, da war doch alles in Butter. Und genau das ist aber das Thema, wo es drauf ankommt. Und wenn ich diese Verletzung mitbringe, auch an meinen Arbeitsplatz, wenn ich als ganzer Mensch da bin, dann verletze ich damit auch andere. Und deswegen geht es darum, diese eigentlich zu lösen. Jetzt wird es ganz schwer, weil das würde ja bedeuten, wir müssten alle eine Psychoanalyse machen oder alle in Therapie sein oder alle in Coaching sein. Aber das ist tatsächlich auch mein Calling, wenn ich merke, dass ich mit Führungskräften arbeite, die wirklich auch offen dafür sind, die an sich arbeiten und mit ihrem Team, dann spreche ich das auch immer so an. Also da bin ich mir sicher, dass wenn ich Stefanie herhole aus dem Projekt bei Yellow zusammen mit Henrik, er hat das auch veröffentlicht mit einem Artikel, das kann man nachlesen. Unglaublich toll, wie sie es geschafft haben in dieser, ist ein Panic One Product Owner, der eine wichtige App, ein Projekt mit verantwortet hat, und die haben die App eingestellt und aus dem App Store genommen, weil sie nicht mehr funktioniert hat. Und Teil dieser Diskussion war natürlich die persönliche Absprache zwischen diesen beiden, ja, also dem Vorgesetzten und dem Teamleiter, dem Product Owner. Und ey, so eine hohe Lernkurve. Ich bin so dankbar für das, was ich da auch gelernt habe in dem Team, weil genau das haben wir getan. Wir haben genau immer wieder darüber geredet und auch über diese Verletzung und auch über diese Interaktion. Und das führt halt dazu, dass kein Geld verbrannt wird, dass man dem Kunden zuhört und dass man den nächsten Schritt tut. Und unglaublich, wie nah das beieinander liegt.
Okay, da habe ich jetzt ganz, ganz viele Folgefragen. Also die erste Sache ist, oder erstmal eine Feststellung, eigentlich ist doch bei Transformationsprozessen sind es ja ganz ähnliche Fragen auf einer individuellen Ebene, wie sie auf der Gesamtebene zu finden sind. Also, ne, so wie du das gerade erzählt hast, muss man sich eigentlich dieselben fragen, wer bringt hier eigentlich was mit und was haben wir vielleicht schon an eingeschleiften Mustern, weil nichts anderes sind ja diese Verletzungen. Also, ich habe immer gehört, ne, also, weil man ja auch mal so aus der Kindheit und so, und dass man einfach im Grunde immer sagen kann, naja, selbst wenn jetzt nichts Schlimmes passiert ist, irgendwas hat dich ja geprägt. Also, ne, dein Gehirn wächst ja zusammen, das passiert nach gewissen Mustern und diese Prägung hast du halt und dadurch siehst du die Realität und die ist ja auch für jeden unterschiedlich und so weiter und so fort. Und diese Prägung, die gibt's ja auch in einem Unternehmen wahrscheinlich, ne? Also da schleichen sich ja auch Prozesse ein und effektiv habe ich das jetzt so verstanden, sowas wie Scrum oder alle möglichen Frameworks, die schaffen halt eine gewisse Transparenz bei der ganzen Sache und zeigen diese Einschleifung halt auf. Und ich finde, es macht auch total Sinn, dass man sagt, dasselbe muss man halt aber auch auf einer persönlichen Ebene machen, weil sonst halt diese Parameter da irgendwie mit drin sind. Genau, und das andere ist, mit diesem ganzen Thema Coaching und Mensch, also die Rolle der Einzelnen und welche Verletzung habe ich hier irgendwie und bringe ich hier mit rein. Sowohl auf kleiner als auf großer Ebene, glaubst du denn, man kann sich, indem man das, also weil ich finde, da schwingt immer so ein bisschen das Versprechen mit, wenn du sozusagen die ganze Zeit auf dich achtest oder auf das Team und diese Frameworks alle vernünftig antwortest, dann bist du so ein bisschen gefeit vor diesen Fallstricken, die da lauern. Und Also meine Vermutung wäre, dass es nicht der Fall ist. Also dass man trotzdem natürlich immer wieder in Sackgassen rennen wird und sich auch mal auf die Schnauze legt, sowohl individuell als halt auch im Großen. Wie siehst du das? Also ist das sozusagen, wenn ich jetzt, kann ich Prophylaxe machen? Weißt du, wie ich meine?
Ja. Auch wieder ein großer Fragenkomplex. Ich würde gerne einmal auf eine Sache eingehen, und zwar, also, weil du das sehr, sehr schön gesagt hast, und ich möchte es mal verstärken, wie innen so außen, wie oben so unten. Also diese alten griechischen Gesetze gelten genauso für diese Transformationsformen und auch für Coachings, ja. Also ich komme mit Problemen an den Arbeitsplatz ins Team und spiegel diese und erlebe das. Ist wirklich auch, also es ist schon fast unheimlich, wie genau sich das zurückverfolgen lässt. Ich habe eine Coachie im Bereich Führung, mit der ich gerade arbeite, wo wir gesagt haben, ja, wir fangen mit dem Team an und dann gehen wir da so in diese ganzen Umstellungsarbeiten. Vielleicht machen wir auch ein bisschen Scrum und ein bisschen Innovationsthemen, vielleicht noch ein bisschen Design Thinking, Customer Journeys und so weiter. Und dann gucken wir mal. Dann habe ich gesagt, okay, wo sind denn gerade die Probleme? Und dann fingen sie an und dann war meine, und das ist natürlich auch etwas, was ich mittlerweile nach über 12 Jahren in dieser Arbeit natürlich klar entwickelt habe, dass ich einen Instinkt und aus der Empathie kommt eine Intuition entwickelt, wo ich sage, woran müssen wir noch arbeiten? Und dann habe ich mich mit ihr hingesetzt und ein paar Fragen gestellt und dann sind wir genau an den Punkt gekommen. Ja, also so dieses so von, ich glaube, ich kündige diesen Mitarbeiter, der nervt mich, also sehr salopp gesagt, ne? So hat es nicht gesagt, wir haben es schon auch wertschätzend besprochen, aber eigentlich war das der Tenor, so wie, ja, jetzt kann ich verstehen, warum mich diese Situation, warum mir diese Situation begegnet. Ja? Und es waren sehr subtile Situation. Also dieses respektiert werden, Vertrauen entgegenbringen und Co. Ja, also und da kreiert man dann sozusagen in der Situation eigentlich diese Muster immer wieder neu, weil man sich diese nicht anschaut. Und in der Unternehmenskultur ist das natürlich ganz genauso. Also auf der Makroebene wäre das dann für in der Konzernstruktur so, bin ich immer ein reporting-intensives Unternehmen, was sehr klar auf Zahlen und Daten und Fakten guckt, dann werde ich nicht in der agilen Arbeitsweise nur auf den Kunden hören, wenn ich Feedback habe. Ja, was ich dann mache als an der Stelle Begleiter in dem Prozess ist, dass wir versuchen, das Kundenfeedback in klare Zahlen, Daten und Fakten umzuwandeln, was wunderbar funktioniert, um sie dann zurückzuspielen und die Sprache zu sprechen, mit der man gehört wird. Ja? Und das geht dann schon. Also man kann in diesen Transformationsprozessen das auch so anpassen, dass es für die Organisation passt. Das würde ich auch dringend empfehlen, wie ich das ja auch schon vorher gesagt habe. Was davon funktioniert, wie nehmen wir es mit an? Also sag mal, das Problem ist halt, das wird ja jeder Scrum Master sagen und jeder, der aus dem Agilen arbeitet, da hat man ja auch fast schon so eine Vehemenz, die ja fast an Religiosität grenzt, wenn es darum geht, den Scrum Guide anzupassen. Also machst du kein Daily und keine Retro, ist es kein Scrum. Ja? Lässt du das Meeting ja weg, dann ist es das nicht. Kannst du machen, ist dann aber scheiße, so ungefähr. Das ist so der Spruch, der kommt. Und das finde ich auch, also man sollte ein Framework schon richtig machen, um einfach mal zu sehen, wo die eigenen Probleme liegen und diese dann anzugehen. Und in vielen Fällen ist es halt so, dass es Kunden sehr, sehr schwer fällt, also gerade in Konzernen, wenn wir jetzt wieder die Pokémon AG nehmen, dann wirklich den Kunden zu fragen. Man hat zwar sehr gut funktionierende Kanäle, in dem Fall von Pokémon sind es halt irgendwie, ist ein Spiel, was oder Spiele, die Hunderttausende, Millionen spielen, ja, aber eigentlich ist der Kontakt zum Kunden nicht institutionalisiert und man hört eigentlich nicht genau hin. Und da gilt es halt anzusetzen.
Und das ist ein sehr gutes Beispiel, weil das auch ein Beispiel dafür ist, wo das nämlich tatsächlich sogar wirklich nicht gemacht wurde. Also wo die letzten Spiele, die rausgebracht haben, das sogar ganz, ganz klar gezeigt haben, dass eben gar nicht drauf gehört wird. Und sich dann so eine Mentalität von, naja, wir bringen es raus, weil es bringt auf jeden Fall irgendwie Geld rein, aber eigentlich hören wir nicht drauf, was die Leute sich vielleicht wünschen, ist. Aber das nur am Rande. Was sich spannend anhört, wenn es darum geht, Dinge transparent zu machen. Sowohl, ne, ich glaube, wir einigen uns einfach drauf, wenn wir davon sprechen, meinen wir sowohl immer die individuelle als auch die größere Ebene, damit man das jetzt nicht immer dazu sagen muss, ist, dass es sich auch ein Stück weit immer nach was Befreiendem anhört. Also, weil ich kenne das auch, dass man in sowohl individuell auch als halt in einem Arbeitskontext so Dinge so mitschleift, und die so, man weiß, eigentlich nicht gut, was wir hier machen. Also eigentlich sollten wir das anders machen oder irgendwie hat sich da eine blöde Dynamik eingeschlichen, aber irgendwie trägt man sie halt so mit, weil man vielleicht dann auch so im Tagesgeschäft ist, dass man halt nicht sich die Zeit nimmt, sich mit dieser Dynamik zu befassen. Und in dem Moment, wo man es tut und wo man sagt, das gehen wir jetzt mal wirklich an, wir etablieren jetzt mal hier wirklich, und sei das nur, hatte ich das denn zuletzt, sei das nur, dass wir, es war in einem Uni-Projekt zum Beispiel, wo wir gesagt haben, wir brauchen jetzt einmal eine vernünftige Versionskontrolle, weil wir dachten, ach, das ist so ein kleines Projekt, das machen wir ohne, und dann, naja, war es nervig, und dann hatten wir ständig Hustle, und dann haben wir uns einmal hingesetzt, das nochmal neu gemacht, und das hatte was total Befreiendes, weil wir auf einmal auch unseren ganzen Workflow angepasst haben, wir haben die ganzen Sachen vernünftig committed, vernünftig beschrieben, ist jetzt alles sehr klein, und ne, aber das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich dann auch merkte, okay, manchmal lohnt sich das, einmal kurz Arbeit in so eine Sache rein zu investieren und mal kurz einen Schritt zurückzugehen. Und jetzt zu meiner Frage, weil ich habe mich im Vorfeld gefragt, ich habe mir auch deinen Podcast ein bisschen angehört, und dann habe ich gedacht, ist das eigentlich so gut, wenn man diese Themen wie Transformation und so Retrospektive oder auch so Introspektive, wenn man die immer auf ExpertInnen von außen legt? Und ich kann mir einen Teil der Antwort schon denken, ich würde noch kurz den Hintergrund gerne erläutern. Ich habe nämlich zuletzt eine Folge gemacht mit Dr. Christoph Egle, der ist am BIDT in München oder Bayern. Und da geht es eben um Digitalforschung. Wir haben über das Thema Digitalministerium gesprochen. Und er meinte, in dem Fall findet er das nicht gut, weil das dafür sorgt, dass sich sozusagen dieses Ganze, diese Beschäftigung mit dem Thema Digitalisierung halt nur noch dort stattfindet und sich alle anderen Ministerien im Grunde so ein bisschen drauf ausruhen können und das gar nicht mehr bei sich auf die Agenda nehmen müssen. Und da habe ich gedacht, dieselbe Argumentation könnte man ja eigentlich auch auf das Thema Agilität und Transformation legen, dass man sagt, in dem Moment, wo man weiß, wir haben da Jörn, der macht das, müssen wir uns eigentlich gar nicht mehr damit beschäftigen. Aber andererseits könnte man ja auch sagen, es braucht halt auch ab und zu diese objektive Draufsicht, um Dinge überhaupt erkennen zu können und halt anpieksen zu können. So, das war eine sehr lang gestellte Frage. Jetzt darfst du antworten.
Ja, danke. Ja, ich sehe das ja auch als Befruchtung. Also ganz tolles Beispiel, was du auch gebracht hast. Genau, so dieser Befreiungsschlag, es wirklich gut anzugehen, es gut zu planen. Da hilft natürlich auch so ein Kick-off, ne? Dass man sagt, ab jetzt geht's da los. Und da haben wir auch hier unsere externen Berater. Und wir haben auch noch eine andere Beratung mit drin. Das sind ja dann oft immer dieselben fünf oder so, ja. Und das laden wir auf. Und der Vorstand hält auch eine Rede. Und dann machen wir... Dann planen wir das mit Kickoff und zwischen den Reportings und so weiter und so fort. Ja, also ich denke, es ist schon besser, wenn das in den Alltag einfließt und das wirklich wenn es internalisiert wird und diese Prinzipien dieses offenen, kollaborativen, selbstgesteuerten Teams und Arbeitens dann einfach auch ein Habitus werden. Aber da ist halt die Frage, wie kommt man da hin? Und wenn man da noch nicht ist, braucht es halt jemanden, der einen coacht, jemand, der einen mitnimmt. Und ein Coach ist ja nicht jemand, der dir sagt, was du machen sollst, sondern der dich dabei begleitet, in dem Prozess zu verstehen, was du ändern kannst, darfst. Ne? Also da reden ja Coaches oft von, du darfst erkennen das oder du kannst jetzt für dich heute mitnehmen das. Also das ist die typische Coaching-Sprache. Ja? Man versucht auch so von außen zu kommen und eher zu unterstützen. Ja? Aber das ist halt genau das. Ich hab so einen Approach, wo ich sage, ich bin mal sehr direkt manchmal und sage so, ja, sorry, war einfach scheiße. War einfach scheiße. Wenn das Vertrauensverhältnis aufgebaut ist und ich in einem 1-zu-1-Gespräch bin, sage ich, du hast hier die einfach komplett alle überrannt. Du bist rein, hast gesagt, bam, hast das gezeigt und da ist nichts mit offen und transparent. Das ist einfach Diktatur. So, und das muss manchmal auch sein, finde ich. Dass ein direktes Gespräch gesucht werden kann und man Vertrauensverhältnis hat, wo man auch Tacheles redet. Und manchmal komme ich auch aus verschiedenen Rollen. Manchmal bin ich auch nur Inspirator und komme rein für einen Workshop oder ähnliches. Da habe ich gar keine Möglichkeit, groß in den Coaching-Habitus zu gehen, sondern gebe halt einen Impuls von außen. Und da muss man, glaube ich, gucken, wie will man es machen? So. Und viele, muss man leider auch sagen, Unternehmen und Konzerne, die hängen sich halt das agile Mäntelchen um und machen halt Marginalarbeit. Und das war's. Und das ist sehr, sehr, sehr schade, weil ja, wir sollten tiefer reingehen, wir sollten tiefer auch verstehen, wie solche Veränderungsprozesse laufen, damit wir uns auch wieder rausziehen können und damit das Team laufen kann.
So, alles klar, wir sind wieder da. Es gab tatsächlich gerade kurz ein bisschen technische Probleme. Irgendwie hat mein Internet gerade einen kleinen Schluck aufgehabt und wir haben uns kurz nicht gehört. Wir waren aber eben bei diesem Thema, eigentlich waren wir auch mit dem Thema einigermaßen durch. Ich glaube, die letzte Frage, die wir so im Raum stehen hatten, war ja das Thema, brauchen wir eigentlich externe Coaches? Und wenn ich deine Antwort richtig interpretiert habe zwischen diesen Internet-Hiccups, dann ist so ein bisschen die Aussage, es gibt einfach einen Unterschied zwischen einem Coach und einem reinen so Unternehmensberater. Das ist so das, was ich jetzt so mitgenommen habe praktisch. Dass es einfach nicht darum geht, irgendwelche Arbeit abzunehmen, sondern eigentlich in die Wunden zu pieksen.
Genau, also ich kurze Auseinandersetzung dazu. Es gibt den klassischen Berater, der wird geholt, damit gesagt wird, was getan werden soll. Klassisch kommt so aus der Command and Control Ecke irgendwie, wie machen wir es, ja? Transformationsvorhaben, bla, Umstellung nach Eitel, sonst wie, ja? Also wo es um irgendwelche klaren Fakten geht. Das wird aber immer weniger und auch die Beratungshäuser selbst merken da auch, dass sie da eigentlich ans Ende kommen. Da gibt es Trainer, die wirklich reinkommen, um Methoden einzuführen oder an so Prozessen mit beteiligt zu sein, die Zertifikate ausstellen und Work. Und das ist ganz wichtig, dass es die gibt. Also zum Beispiel in diesen skalierenden, agilen Teams, also das der ganz new Hot Shit, da geht es so um Less Large Scale Scrum oder Safe Scaled Agile Framework. Das sind so verschiedene Methoden, über die gerade geredet wird, und da braucht es natürlich auch Trainer, nur die können nicht in die Umsetzung gehen, ne? Weil die nur kurz da sind, für 3-4 Tage. Und dann gibt es Coaches, die ganz genau das tun, die täglich mit den Teams unterwegs sind, die in den Meetings auch mit dabei sind, die moderieren, die facilitieren. Und da würde ich mir wünschen, wenn es mehr Unternehmen und Konzerne gäbe, die das intern auch zur Verfügung stellen, ausbilden und diese Rolle auch wirklich besetzen, weil sie ist wichtig und sie soll kommen. Man muss mal sagen, naturgemäß, und das habe ich natürlich nichts gegen, weil es ja eines meiner Haupteinnahmequellen ist, wird das von extern erledigt. Aber das ist auch, ja, also was soll ich sagen? Es wäre gut, wenn Unternehmen das mit aufbauen, und ich glaube, das ist eine Mischung ganz toll. Also man hat immer wieder auch externe Coaches mit dabei, die freiberuflich sind und die viele andere Unternehmenskulturen kennengelernt haben und auch frische Ideen mit reinbringen. Da muss man auch sagen, da bin ich natürlich internen Coaches, die auch mit demselben Team über Jahre zusammenarbeiten, natürlich maximal voraus, weil ich innerhalb von 3-4 Jahren sehe ich 4-5 Projektumgebungen. Und also wie soll das gehen? Wie soll das ein interner Coach machen? Da gibt's auch nicht um Vergleiche, der ist besser, der ist schlechter, sondern es hat eine andere Qualität. Und das habe ich auch schon gesagt. Ich habe dann eine Halbwertszeit, weil ich halt auch so direkt reinkomme, und auch manchmal bin ich auch zu viel, weil ich das Team überfordere. Also es gelingt mir immer besser, muss ich sagen. Ich habe da auch keine Scheu, zu sagen, dass ich da eine ganz hohe Lernkurve habe. Also vor 4-5 Jahren habe ich auch Projekte gehabt, da bin ich rausgeflogen. Und auch zu Recht. Ja. Also ich hätte mich auch rausgeschmissen, weil es zu viel war. Und das gilt es einfach, richtig das Fingerspitzengefühl zu haben.
Ja. Jetzt haben wir ja, jetzt haben wir ja sozusagen diesen ganzen Block, was braucht es eigentlich, damit irgendwie Transformation gelingen, sehr ausführlich besprochen und vor allen Dingen auch in Bezug auf das Thema eigentlich immer in Teams und Unternehmen. Und wir sind ja aber immer wieder auf den Punkt gekommen, dass eben das Individuum auch eine große Rolle spielt. Und mit diesem Individuum beschäftigst du dich ja auch noch relativ intensiv. Du hast ja so die New Work Heroes gegründet, du hast einen Podcast. Magst du uns einmal so ein bisschen erzählen, weil das ist auch mal, ich finde, das ist ja nochmal so eine, das ist ja, also korrigier mich, aber es gibt ja diese reine Coaching-Tätigkeit, wo du wirklich einfach ein Unternehmen bist, und dann gibt es diese Seite deines Schaffens. Magst du uns die nochmal so ein bisschen erklären? Also was ist die Idee hinter diesen New Work Heroes? Was ist die Idee hinter des New Work Heroes Podcasts? Und für wen ist das eigentlich gedacht?
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Also was ich mit dem Unternehmen geschaffen habe, ist eigentlich die Coaching-Arbeit und die Arbeit in den Transformationen zu begleiten mit einem eigenen kleinen Verlag und mit Inhalten. Mhm. Ja, der Podcast gehört dazu, der regelmäßig erscheint, sich damit mit diesen Themen beschäftigt, und die Inhalte, die ich veröffentliche, auch wie eigene Bücher, schreiben über dieses Veränderungsthema. New Work Heroes, Helden, Heldinnen sind dabei benannt, weil ich mit der Heldenreise arbeite. Das ist ein Format, das kommt von Joseph Campbell aus den 50ern. Er ist ein US-amerikanischer Mythologe. Der hat tatsächlich Schöpfungsgeschichten untersucht aus der Menschheitsgeschichte, aus allen Kulturen, und eigentlich so eine Art Ablauf gefunden, wie wir uns Geschichten erzählen. Und es wird ganz stark im Storytelling eingesetzt, also im Bereich Film und auch im Bereich der Therapie und des Coachings, muss man auch ganz klar sagen. Und das sind so Abläufe, die wir immer wieder, eigentlich ist das Leben selbst. Also wenn wir versuchen, uns das irgendwie als Muster anzuschauen. Also unser Gehirn ist ja einfach eine Pattern-Making-Maschine. Wir suchen und finden in allen Muster, was man auch teilweise sehr schmerzhaft sieht bei einigen Randgruppen, die ja auch an Verschwörungstheorien glauben. Das blüht immer wieder auf. Also über Jahrhunderte ist in Verschwörungstheorien immer wieder neu aufgetaucht. Weil wir meinen, überall Muster zu erkennen. Und im Positiven kann man das aber nutzen, um einfach ja das dem wie so einen Rahmen zu geben. Und die Heldenreise selbst als Coaching-Reise zu interpretieren und damit zu arbeiten und zu spielen, soll eigentlich soll einfach einen Nährboden und eine Unterfütterung bieten, wo man sagt, damit kann ich was anfangen. Ich kann das für mich auch, ich kann auch meine Entwicklung erkennen. Also es ist eigentlich eine didaktische Lösung. Und was ich halt sehr gerne mache, ist, ich fang immer gerne da an, wo es weh tut. Ja? Also ich habe, als die New Work Heroes ganz frisch gegründet waren, haben wir ganz stark damit gearbeitet, diese ganzen Kompetenzmuster, die Superheldenkräfte sozusagen erst zu benennen und ins Positive zu gehen. Aber ganz klar war, wenn wir uns nicht trauen, an den Zweifel zu gehen und auch an Ängste und zu gucken, wo hakt es, wo sind innere Dialoge, die uns abhalten, unsere Karrierekräfte zu nutzen oder unsere Heldenreise zu gehen, dann kommen wir nicht weit. Und das war eine sehr spannende Erkenntnis, aus der sich diese ganzen Inhalte und auch Coaching-Ansätze entwickelt haben, woran ich auch sehr, sehr glaube. Und für die neueste Journey sozusagen, wo ich für Führungskräfte ein Programm entwickelt habe, geht es genau darum. Ja. Und da ist diese persönliche Journey genau mit in die DNA des Programms eingraviert. Und die erste Frage, die auch so eine Heldin auf der Heldenreise geht, ist halt, den Call to Adventure, den Ruf des Abenteuers auch zu beantworten. Und oft ist das halt, ich will doch nicht so gerne raus. Ja, ich will nicht in die große, weite Welt. Ich will jetzt nicht die Welt retten. Ich weiß nicht, ob ich diese Kräfte, die ich in mir spüre, ob ich die annehmen will. Wenn man da zum Beispiel mit Star Wars geht oder ähnliches. Diese Filme sind immer genauso aufgebaut, ja.
Das ist ganz spannend. Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch, also auch genau dieser Zweifel oder dieses, dieser Widerstand, dieser Innere, das ist ja eigentlich, meine ich auch in Erinnerung, auch immer ein Bestandteil dieser Heldenreise. Das hört sich sehr spannend an, das hört sich aber auch so an, also ich habe gerade auch nebenbei tatsächlich nochmal geguckt bei Produkte, einfach nochmal so, da ist ja auch individuelles Coaching und so, es hört sich auch so an, als wäre das eben wirklich auch nicht immer ganz easy. Also es ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie macht und sagt, ach cool, und jetzt weiß ich, was ich irgendwie mit meiner Karriere anfangen soll. Was ist denn, also du sagst so, Ängste sind was Leute daran hindert, ihr Potenzial zu entfalten. Was sind denn so die gängigen Themen? Also was hält denn Leute davon ab? Gibt es da so auch wieder irgendwie ein Muster oder gibt es da irgendwie eine Regelmäßigkeit oder ist das super individuell und unterschiedlich?
Ja, absolut. Also ich mach mal, wir haben es ja jetzt auch durchs Vorgespräch und jetzt auch durchs Interview schon ein kleines bisschen kennengelernt, Moritz, und ich würde jetzt mal sagen, finde ich euren Podcast auch großartig und hab in der Vorbereitung auch mehrere Folgen gehört, und was ich total toll finde an dir und deinem Stil der Moderation ist, dass du so wunderbar neugierig bist und aus so einem ganz quasi so ein Beginners-Mind, so ein Anfängergeist mitträgst, der ganz tolle Fragen hervorbringt. Ich finde, man erfährt ganz viel als Hörerin bei euch im Podcast. Und da würde ich sagen, du hast eine ganz starke Maker-Energie. Also so dieses Hacken, Basteln, Coden, Design, Machen, irgendwas in die Umsetzung bringen. Du, würde ich jetzt mal, wenn ich dich mal so fern coache, ja, würde ich sagen, du legst ganz viel Wert darauf, Dinge zu verstehen, zu durchdringen und die in die Welt zu bringen und daraus was zu entwickeln. Ja, und jetzt bist du noch relativ bist ja schon mitten in deiner Karrierereise, aber noch relativ am Anfang, wenn wir uns jetzt vergleichen, ne? 42 zu Mitte 20. Aber da darf sich also noch was entwickeln. Aber genau das finde ich halt, kann ich ganz klar sehen. Und jetzt ist die Frage, wenn du diese, das tun wir ja auch zum Beispiel mit unserer Typologie, ja, dass wir reingehen und sagen, was für ein Typ bist du, wie kannst du das umsetzen und so, welche Anteile hast du? Das ist auch ganz, ganz viel Arbeit, ganz viel Teil der Arbeit, die wir machen. Und jetzt würde ich dich fragen, warum oder was hindert dich, das komplett zu leben? Also wo sozusagen, was fehlt dir, um ganz in diese Qualität zu kommen? Und das sind jetzt, das sind dann diese sehr individuellen, diese sehr spannenden Fragen. Und die können auch manchmal erstaunlich offen und direkt sein. Also da kann es dann sein, dass du sagst, ja, ich will eigentlich noch viel mehr von der Welt sehen. Und es ist nicht nur dieser eine Podcast, sondern es sind auch vielleicht andere. Oder es ist gar kein Podcast mehr. Und ich höre auf und ich mache das. Oder und ich meine, das ist ja das Schöne auch an unserer heutigen Gesellschaft. Wir haben Möglichkeiten wie nie zuvor. Ja? Wir können im Grunde genommen jetzt von überall aus arbeiten. Und ich kann eigentlich sagen, morgen fliege ich woanders hin. Ja? Man muss dazu sagen, okay, ne, das gilt nicht für alle Menschen und das ist auch nicht wirklich Gerechtigkeit sollte man auch diskutieren, was digitale Arbeit angeht. Also sehr großen Anteil der Gesellschaft, die das nicht können. Nur wenn man sich dafür entscheidet und sich dafür interessiert und diesen Weg geht, dann kann man das eben. Und das ist schon ein ganz spannender Bereich. Und um deine Frage jetzt final zu beantworten, es sind denn genau diese inneren Dialoge, die einen abhalten. Also oft ist es so, und das finde ich auch ganz spannend, es kann sein, dass du so viele Interessen hast, dass du gar nicht mehr weißt, was du eigentlich machen willst.
Ja, ja, also tatsächlich hat mich das gerade echt so ein bisschen ins Grübeln gebracht und das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also, dass ich, ich gehe da jetzt einfach mal drauf ein, ohne jetzt so super privat zu werden, weil dafür ist es mir dann doch ein Schnuff zu öffentlich gerade, aber ich glaube, das ist bei mir ein ganz, ganz großer Punkt. Das war auch schon immer eine Problematik bei mir, also schon in der Schule, dass ich hatte immer dieses, auf der einen Seite konnte ich Dinge wie Mathe, Physik, aber ich konnte halt auch, ich war auch zum Beispiel sehr gut in Deutsch und Kunst. Also es war immer so unklar. Und das sind auf den ersten Blick halt immer so sehr unterschiedliche Dinge. Und auch jetzt, ne, wie Podcast, aber halt auch Programmierer. Und also immer so diese Angst, sich dann auf irgendeine Sache so festzulegen und zu denken, scheiße, jetzt hänge ich hier sozusagen drin, jetzt bin ich den Weg gegangen. Und das ist tatsächlich eine Sache, die mich, glaube ich, sehr doll abhält, dass ich denke, also auch jetzt, ne, mir macht der Podcast super viel Spaß, aber dass ich ja weiß, wenn ich das jetzt verfolge, dann habe ich das Gefühl, die andere Tür geht zu. Die Tür, wo ich mich mit mathematischen Sachen beschäftigen kann, die mir halt auch, also die meinem Gehirn einfach sehr viel Spaß machen und wo ich ganz viel Sachen draus ziehe. Und das ist, glaube ich, so, das ist so einer der Punkte, die mich daran hindert. Plus, dass ich habe einfach auch mal so ein bisschen Schiss vor Veränderung. Aber das ist nochmal so eine andere
Sache. Was ganz Menschliches. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Haben wir alle. Ne? Wir wollen Stabilität, wir wollen auch einen guten, sag ich mal, Grundsatz an Sicherheit. Selbst ich als Unternehmer und auch Freiberufler habe da ein bestimmtes Bedürfnis an Sicherheit. Mein Titel ist sozusagen Solopreneur. Also ich gründe gerne leichtgewichtige, schnelle Ideen, mit denen ich voranpreschen kann, wo sich das auch gerade bei mir ändert. Also denke ich auch gerade danach, das Team weiter auszubauen und auch vielleicht auch mal bisschen setzhafter zu werden. Und den Tipp, den ich dir mitgeben kann, ohne da zu tief mit reinzugehen, ist, dass du dir genau anschaust, wie viele dieser Interessen willst du gleichzeitig in der Luft halten und wie definierst du dich da aus? Also es könnte zum Beispiel sein, dass eine deiner Fähigkeiten, weil du halt so viele Interessen hast, darin liegt, schnell Dinge zu verstehen, sie zu übersetzen und dann weiterzugeben. Ja, also das könnte zum Beispiel etwas sein, dass du diese, und das tust du ja mit diesem Podcast, ja, also ich finde schon, dass du anders als einige Moderatorinnen, die ich erlebt habe, dich wirklich damit beschäftigst und dich interessierst für dein Gegenüber. Und das merkt man und das sieht man. Das ist auch die Qualität eures Podcasts, ganz klar. Hm.
Ja, total. Also das ist ein guter Tipp. Und ehrlich gesagt ist das, also ich habe mal irgendwann gesagt, wenn ich könnte, würde ich einfach mein Leben lang studieren. Also nicht im Sinne von jetzt klassisch in die Uni gehen, aber ich hatte jetzt auch ein Studium, was sehr viel mit Praxis zu tun hatte, wo genau das war, immer wieder ein neues Thema, immer wieder Raum für Experimente und sich immer wieder neu irgendwo reinzufriemeln. Und das ist sicherlich was es in diesem Podcast, drin ist. Ich habe aber auch, also habe ich mich auch gerade sehr drin wiedergefunden, als es so um das Thema Anerkennung ging, das schwingt bei mir auch oft mit. Also ich habe irgendwann für mich rausgefunden, ich muss sehr genau gucken, mache ich etwas gerade, weil man mir dann sagt, dass ich es gut kann, oder mache ich es, weil es mir wirklich Freude bereitet. Und das fällt mir teilweise noch schwer zu differenzieren, aus welcher Motivation heraus tue ich Dinge. Und das finde ich auch irgendwie eine spannende Frage, weil ich dann immer gemerkt habe, es gibt so Sachen, oder teilweise ist es auch so, dass ich eine Sache mache, die mir eigentlich Spaß macht und irgendwann aber dahin komme, dass ich das für die Anerkennung mache und gar nicht mehr, weil es mir Spaß macht. Und das ist meistens der Moment, wo es irgendwie auch dann blöd ist und wo es dann keine, weil dann hängt das ja total davon ab, dass du diese Anerkennung bekommst und die wird man halt nicht immer kriegen. Und das finde ich auch irgendwie ganz spannend.
Absolut, und da, also vielen Dank für deine Offenheit an der Stelle, und da konnte ich auch mit eigenen Erlebnis für mich, was sehr fundamental und wichtig war im letzten Jahr, dass Anerkennung, sagte ich ja auch schon vorher, für mich ebenfalls ein wichtiger Punkt ist. Und für mich ist es so, wenn ich in Gruppen reinkomme, und das kennt man vielleicht, ne, also wenn man in neue Teams kommt oder neue Gruppen und so weiter, das ist bei mir besonders schmerzhaft, weil ich das sehr oft erlebe, weil ich ja viel weiter gehe. Also ist auch schön. Ich finde diese Abschiede auch immer schön und dieses Übergeben ist nicht immer nur der Schmerz. Aber was mich tatsächlich mittlerweile so ein bisschen immer wieder aufrührt, ist immer wieder diesen Platz in der Gruppe zu finden. Und natürlich kommt man als Externer rein und ist halt ein Agile Coach und wird für eine klare Rolle geholt, dann ist das relativ schnell klar. Nur trotzdem gilt es, die Rolle zu finden. Und einen ganz wichtigen Tipp, den ich mitbekommen habe aus dem Coaching, also da sind wir wirklich auch tief rein und haben uns angeguckt, ist innehalten und spüren. Also, dass ich mich nicht sofort öffne und irgendwie in die selben Muster reinlaufe, mit denen ich auch damit Probleme hatte, sondern zu schauen, wie geht es mir dabei? Und dieses Innehalten dann, das beantworte ich dann. Und vielleicht kann dir das auch helfen zu sagen, nee, genau, ich genieße das gerade sehr, dass wir damit das und das erreichen, im Team zusammenarbeiten und dass ich diese Rolle habe und es fühlt sich eigentlich gut an. Super. Innehalten und reflektieren ist ja sowieso hochagil und sollte man immer. Und das hilft mir auch total. Also ich halte total, wenn ich weiß, da gibt es einen Abend, wo ich eingeladen bin und da kommen ganz viele quasi vor der Haustür, wenn es eine Party ist oder ähnliches, halte ich wirklich kurz an und komme so in mir nochmal an, damit ich mich nicht selbst verliere. So, nicht, dass das immer der Fall war, aber es hilft mir einfach, mich zu erden.
Ja, doch. Also hatte ich, glaube ich, eine ähnliche Erkenntnis auch für mich, dass ich gesagt habe, genau, also weil ich, ne, du hast ja gesagt, ich glaube, du hast mich relativ gut analysiert, auch mit diesem Macher-Ding und so, dass mir das halt sehr viel Spaß macht. Aber ich muss auch immer ein bisschen gucken, dass das sozusagen nicht zu viel wird. Also nicht im Sinne von, dass ich mich jetzt überarbeite, aber also das ist halt auch meine Reaktion auf Unsicherheiten. Ne? Also wenn ich irgendwie nicht weiß, oh, was mache ich denn jetzt in einem halben Jahr zum Beispiel? Es gibt ja Leute, die lähmt das und die machen dann gar nichts und ich mache dann sehr viel. So. Und und da dem halt auch so ein bisschen mit Langsamkeit zu begegnen und zu sagen, ich, also das war für mich so mein Ding, nicht jedes Problem braucht eine Lösung. So, das war so dieses, die kommen manchmal auch einfach von alleine und ja, aber jetzt würde ich auch mal die Offenheit zum
Beispiel alles gut.
Fange ich an, hier zu viel auszuklauen. aber also, falls ihr irgendwie...
Ladet genau, ihr keine Coaches euch, in die Podcast-Interviews.
Ja, das ist gefährlich, aber ich bin da ja auch, also ich bin für solche Themen ja auch sehr offen, deswegen stößt das natürlich auch auf fruchtbaren Boden. Aber genau, falls ihr irgendwie sagt, ach so, ne, die Art über mich oder das, was ich tue, nachzudenken, ist interessant für mich, dann wir verlinken euch auf jeden Fall das ganze Thema New Work Heroes und das, was du machst, auch in den Shownotes, da könnt ihr da mal reingucken. Ich glaube, Schaden tut es nie, ehrlich gesagt, sich mal so ein bisschen mit sich selber zu befassen. Und genau, das würde ich euch sozusagen ans Herz legen, da mal ranzugucken. Und tatsächlich, wir reden, glaube ich, jetzt schon seit fast über einer Stunde. Es ist jetzt so ein bisschen schwer, die verschiedenen Aufnahmen zusammenzurechnen, aber doch, wir nähern uns auf jeden Fall der vollen Stunde. Ich würde dich ganz gerne noch einmal durch unsere zwei Kategorien durchnudeln, wie man das so schön sagt. Geht auch ganz schnell. Die erste Frage ist jetzt völlig anderes Thema, aber das ist so, ne, der Podcast heißt ja Tech und Trara. Wir haben jetzt heute sehr viel über Trara geredet, um nochmal so ein bisschen Tech reinzubringen.
Gerne.
Gab es in deinem Leben so einen Tech-Changer? Also das ist so, ne, gab es irgendwas an einer technischen Innovation, wo du gesagt hast, das hat für mich grundlegend so ein bisschen verändert, wie ich arbeite, lebe, was auch immer. Und also, du darfst es natürlich nennen, aber wir hatten jetzt schon sehr oft die AirPods. Also vielleicht ist es bei dir auch was anderes.
Kein Problem. Also Gadgets ja, auch nett, auch fein, aber eine Innovation, die mich wirklich seit 15 Jahren begleitet, ist das kollaborative Arbeiten über Google Docs. Ja, also so wir können alle zusammen gemeinsam an einem Dokument arbeiten. Ich finde, das macht eigentlich auch keiner besser an der Stelle als Google. Man muss dazu sagen, wenn man über Software jetzt nachdenkt, gerade was so Remote Work angeht, ja, diese Whiteboards, diese Online-Whiteboards, Miro, Mural und Co., ey, wahnsinnig gut. Ja, also für mich auch ein ganz wichtiges Tool, ganz, ganz wesentlich und hat ich wüsste gar nicht mehr, wie ich ohne arbeiten soll. Also ich merke immer, klar, wenn man ein Lieblingstool hat, dann kann man sich kaum an das andere gewöhnen, wo ich da auch sehr agnostisch unterwegs bin. Aber dieses gemeinsam auf einer Fläche Dinge kreieren, schreiben oder wie auch immer, ob es ein Text basiert ist oder visuell mit Post-its, das ist Game Changer.
Ja, kann ich tatsächlich mit relaten. Also ich finde auch gerade Google Docs ist, also für mich, ich habe tatsächlich auf manchen Geräten gar keine Office-Installation mehr. Also ich habe kein Word oder so, weil ich immer denke, warum? Also warum soll ich dafür Geld ausgeben? Ich habe es doch auch in Google Docs und dieses Argument, ja, du musst immer im Internet sein, zählt für mich auch nicht mehr, weil also die Male, wo ich irgendwo bin, wo ich kein Internet habe. Genau, und dann denke ich mir auch, ja, dann ist auch gut, dass ich kein Internet habe, dann mache ich jetzt halt auch mal irgendwas anderes. So, ne? Und deswegen kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube, für mich ist es dann, ich habe meine Bachelorarbeit, so, sagt ihr LaTeX was?
Das ist. Nein, leider nicht.
Genau, also das macht gar nichts. Das ist gerade in so technischen Fächern ist es ganz oft so, dass wissenschaftliche Arbeiten mit LaTeX geschrieben werden. Das ist so eine Art, das ist ein bisschen wie HTML, nur in anders, aber es ist so eine Struktursprache. Das heißt, ne, du hast dann nicht in Word formatieren, was ja einfach super kacke ist. sondern du sagst einfach, okay, ich möchte jetzt hier einen Abschnitt haben und hier einen Abschnitt, und dann wird der automatisch durchnummeriert, dann sagst du, und jetzt generiere mir hier das Inhaltsverzeichnis und baue hier eine Grafik ein und so weiter und so fort. Und das ist super cool, aber dieses ganze Ökosystem ist sehr sperrig, kann man sagen. Also es ist halt schon, gibt es schon sehr lange, ne? Dann musst du 1000 Sachen installieren. Und es gibt sozusagen das Google Docs für LaTeX Overleaf. Da hast du halt auch, die haben einen kompletten LaTeX-Compiler, du kannst da ganz normal schreiben, du kannst da auch kollaborativ drin arbeiten, das funktioniert auch sehr gut. Und das war für mich so ein kleiner Gamechanger, was dieses Thema Paper schreiben und nice. So angeht, weil es halt, es liefert halt diese Funktionalitäten halt einfach, es ist Google Docs für wissenschaftliche Arbeiten im technischen Bereich, kann man sagen. Ja, cool. Da haben wir doch eine sehr schöne Antwort. Dann zum Schluss die Empfehlung der Woche. Ich habe so unterschiedliche Gäste hier. Die haben natürlich alle irgendwie Begeisterungen, die sie mitbringen. Bei dir war es, glaube ich, das Kochen, was dich ja unter anderem auch in deiner Freizeit begeistert, sag ich mal. Aber gibt es irgendeine Empfehlung, das kann wirklich alles Mögliche sein, was du willst, die du unseren HörerInnen mitgeben möchtest? Das kann, wie gesagt, ein Buch sein, ein Film, das kann auch eine Idee sein, das kann was auch immer sein. Gibt es da was?
Meine Empfehlung wäre, wenn man ganz viel im Homeoffice ist und wenn man einfach auch Routinen aufbaut, fit zu bleiben, Yoga, Meditation oder einfach CrossFit auf der eigenen Matte oder ähnliches, joggen gehen. Ich finde das Thema Atmen ganz spannend und habe das Buch Breath von James Nestor ganz stark verschlungen jetzt in den letzten Wochen. Das finde ich ganz, ganz toll und tatsächlich ganz interessant, sich damit zu beschäftigen, wie atmet man richtig? Und das klingt so ganz einfach und an und aus, aber da ist schon was Falsches, denn atmen durch die Nase, das ist das, was wir tun sollen, auch ausatmen. Und das Buch erklärt, warum das spannend ist. Und das ist irre, weil man über so ein alltägliches Thema doch ganz, ganz viel erfährt. Und ja, das habe ich auch gut umsetzen können in meine Mindfulness-Techniken. Also große Empfehlung. Ja.
Cool, das werden wir auf jeden Fall auch verlinken, das hört sich sehr spannend an. Das erinnert mich tatsächlich an eine Story, da war ich 19, da habe ich ein Praktikum gemacht, nach meinem ersten gescheiterten Studienversuch bei einem Radiosender in Hamburg, einem relativ großen. Und die hatten so eine Art Übungsstudio und in diesem Übungsstudio habe ich, glaube ich, meinen ersten Podcast aufgezeichnet mit einem anderen Praktikanten zusammen. Wir durften da halt immer rein so und dann haben wir gesagt, lass uns mal einen Podcast, das war voll blöd, es gab früher von den Rocket Beans diesen Podcast Plauschangriff, da ging es halt um Videospiele und wir haben einfach gesagt, lass uns doch einfach mal so in unsere Top 10 Videospiele-Podcast machen, so einfach um zu üben. Und dabei habe ich aber irgendwie angefangen, darüber nachzudenken, wie ich atme. Das heißt, das ist komplett, also das ist jetzt was ganz anderes, ne, weil ich weiß, dass es bei diesem Mindful-Ding natürlich nicht darum geht, aber musste ich gerade so dann denken, weil ich habe diesen kompletten Podcast Probleme gehabt, zu reden und zu atmen. Und dann habe ich teilweise voll lang die Luft angehalten und überhaupt nicht mehr natürlich geatmet. Und das hast du super gehört. Also das war ganz absurd. Ich merke, dass ich jetzt gerade mich richtig zusammenreißen muss, nicht darüber nachzudenken, darüber, wie ich jetzt atme, weil sonst wird es gleich komisch. Aber das ist eine sehr schöne Empfehlung. Die Story ist mir dazu gerade eingefallen. Meine Empfehlung ist tatsächlich, sich irgendwie so ein analoges Hobby mal zu suchen. Haben wir tatsächlich sogar mal eine Folge zugemacht mit Lutz Starke war das, glaube ich, der strickt. War das der? Ich glaube, ja. Ja, Male Knitting. Da haben wir darüber geredet und ich merke wirklich, es ist schon geil, irgendwas Analoges zu machen. Ich habe jetzt angefangen, ich bin irgendwie auf einen YouTuber gestoßen, Miscast heißt der, und der kommt aus dieser ganzen Warhammer-Tabletop-Richtung. Sagt ihr das was?
Ja, na klar. Großer genau. Fantasy-Fan.
Genau. Und da gibt's ja diese Miniaturen und so. Und ich fand die als Kind schon immer richtig geil, aber die sind schweineteuer. Also wenn du die, ne, du baust die selber zusammen, malst die selber an und das, so ein Satz mit 5 Miniaturen kostet irgendwie 40 Euro dafür, dass du dann noch Farben kaufen musst und Pinsel. Das habe ich irgendwie nie eingesehen. Und ich bin irgendwie auf diesen YouTuber gestoßen und der, der verändert die halt, der baut Terrain dafür und so. Und diese Videos sind so ästhetisch, das sind so geile ästhetische Vlogs, die auch gar nichts mit dieser Warhammer, die ist ja schon sehr derb alles und sehr brutal Ästhetik zu tun haben. Und und darüber bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte doch solche Miniaturen eigentlich auch selber machen. Also mit so Polymerton und dann die zu modellieren. Und das habe ich jetzt ein bisschen angefangen. Und das entspannt mich wahnsinnig. Und ich habe wirklich, da vergesse ich teilweise so richtig die Zeit und dann vergehen die 4 Stunden und ich bin da am Kneten mit irgendwelchen Werkzeugen und dann aushärten lassen, anmalen und so. Das macht sehr viel Spaß. Und solche analogen Hobbys kann ich sehr empfehlen, weil einfach die Augen nicht so müde werden und man einfach mal so ein bisschen den Kopf freikriegt.
Toller Tipp. Ja, absolut. Will ich sehen, wo ist der Vlog?
Von mir meinst du? Nee, das, das ist zum Beispiel so ein Hobby. Ich habe, das ist ein gutes Beispiel. Das habe ich angefangen zu posten. Und dann kam auch, ey, das sieht voll geil aus. Und ich habe gemerkt, oh, jetzt will ich abliefern. Und dann habe ich sofort wieder nicht mehr gepostet, weil ich so dachte, nee, das soll mir einfach Spaß machen. So.
Soll dir bleiben, ach, auch sehr schön. Ja, ja. Finde ich sehr gut. Soll dir bleiben, bei dir bleiben, ja, sehr gut.
Genau, weil sonst komme ich genau wieder in diesen Modus, so, oh, geil, das finden ja Leute cool. Und dann machst du es wieder aus anderen Gründen, als es eigentlich mal angefangen hat. Ja, ich glaube, wir sind damit tatsächlich am Ende dieses Podcasts angekommen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr
ganz
viel.
Vielen Dank.
Ja, ich danke dir auch. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe sehr viel gelernt, sehr viel mitgenommen. Und ja, ich würde sagen, wir sind durch. An euch da draußen nochmal, falls euch das gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Das geht auf Spotify, seit neuestem, aber ist immer noch relativ neu, und auf iTunes. Das hilft uns sehr, weil das ist potenziell etwas, was dafür sorgt, dass die Reichweite eines Podcasts erhöhen kann. Reichweite bedeutet natürlich auch immer ein bisschen Finanzierung und so weiter und so fort. Also, und die das Fortbestehen des Podcasts sichert. Also, falls ihr den Podcast mögt, macht ihr das sozusagen in eurem eigenen Interesse. Falls ihr ihn nicht mögt, dann lasst es einfach. Genau, und ansonsten könnt ihr uns natürlich immer noch schreiben an techundtrara@netzpiloten.de oder auf Twitter unter techundtrara oder auf Twitter unter Netzpiloten oder auf Instagram unter Netzpiloten. Und alle Links findet ihr in den Shownotes zu allem, was heute gesagt wurde. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass du da warst, Jörn. Bis bald.
Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.